Und an so einem Donnerstag um 12.05 Uhr darf man dann auch mal guten Morgen sagen, denn das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich zurück, verspätet, aber angekündigt verspätet. Hallo Martin.
Hallo. Und wenn uns noch einer irgendwie in die DMs leitet und sagt, wir würden nicht über die Frauen-EM berichten, dann hört euch die Episode an. 25 Minuten Deep Talk über das deutsche EM aus und über die ganze Diskussion drumherum. Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Und dann ist es hinten raus auch endlich mal um die Tour gegangen.
Ja, ich muss sagen, es war eine echt bunte Episode. Ja. Also von einem neuen Handy, was quasi einer neuen Wohnung gleicht, über Frauen-EM bis hin zur neuen Tour und dem neuen deutschen Superstar, der innerhalb der nächsten 4 Jahre die Tour de France gewinnen wird, war eigentlich alles dabei. Deswegen bunte Tüte, mit der wir euch ganz, ganz viel Spaß wünschen.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Wait after!
Donnerstag 11:06 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwebelten Kölsch für alle diejenigen, die schon in Angstschweiße ausgebrochen sind, nachdem da mal am Mittwochmorgen keine neue Folge drin war. Wir sind wieder da. Und wir haben es ja quasi angekündigt, nachdem die deutschen Damen sich das Halbfinale erspielt haben, haben wir das Spiel natürlich nur abgewartet, um jetzt Bilanz zu ziehen, weil die Reise ist leider beendet.
Ich wollte gerade sagen, also den Kennern unter euch, den wird natürlich am Samstagabend um 23:30 schon aufgefallen sein. Ah, das frisch geschwebelte Kölsch nächste Woche wird sich um den Tag verziehen, weil da war ein dramatisches Spiel. Und gestern war es auch nochmal geil, aber da kommen wir dann natürlich auch bei Zeit noch drauf zu sprechen. Erstmal die Frage, hallo Martin, wie geht's dir?
Gut, ich bin tatsächlich auch ein bisschen im Zeitstress, deswegen mal gucken, wie lange wir heute machen, obwohl wir jetzt ja auch so viel gar nicht los hatten unter der Woche. Ich habe nachher nochmal einen Uni-Workshop, um mir meine fehlenden ECTS-Punkte nochmal anschreiben zu lassen.
Oh,
weil ich
für
jetzt
was?
Einmal quasi so eine, der Uni-Workshop ist wirklich, es ist hier mein Informatik-Workshop, das Erstellen einer Webdatenbank. Ich habe es dir, glaube ich, schon mal off-air erzählt. Ich habe mal mit ein, zwei Techies bei uns aus dem Unternehmen quasi drüber gesprochen, weil die haben mir in München war es über die Schulter geguckt und haben gesehen, dass ich da irgendwelche Zahlen in ChatGPT eingib und das dann quasi in mein Programm übertragen habe. Und meinte dann auch so ein bisschen stolz hier, ja, guck mal hier, ich mache meine eigene Webdatenbank hier gerade. Und dann gucken sie mich so an und Ense, ja, süß. Okay, du spielst halt so mit Lego-Bausteinen im Thema Informatik. Und da habe ich nachher gleich meinen Abschlusscall. Hoffe, dass mein Prof mir da einmal den Daumen nach oben gibt und sagt, dass das eine tolle Datenbank ist mit richtigen Graphen und alles. Und dann mache ich da einen Haken hinter und krieg hoffentlich meine Punkte und kann mein Studium dann auch beenden.
Und du, wir brauchen bei Spontan immer Multitalente, ne? Also nicht hier nur am Mikro sitzen und ein bisschen und Paula Schulz mit dem nächsten Ass oben drauf, richtig cool, sondern halt auch mal hier dann ein neues Fantasy-Spiel aufsetzen. Das kannst du dann ja jetzt auch.
Das ist wirklich, also diese Kommunikation von wegen auch, und der Prof weiß ja, also mein Gott, der ist auch nicht dumm, der weiß auch schon, dass wenn da, und du kannst mal gucken, wer in diesem Kurs so rumsitzt, das ist ja auch quasi extra Informatik für Anfänger, also da sitzen nur so Lehramtsstudenten, Sportstudenten, Leute halt, die nichts mit dieser Materie irgendwie am Hut haben, und der weiß auch, dass in Zeiten von ChatGPT da relativ viel das Programm übernimmt, sagt, glaube ich, auch schon, ey, das ist okay, dann nimmt's einfach als Kurs und werdet so ein bisschen mit dem Thema warm. Ich glaube, wenn man da jetzt nicht, wenn man zumindest so ein bisschen, also noch einen Einklang von sich selbst macht, und ich habe es jetzt, glaube ich, ich habe so eine Datenbank über Beachvolleyball am Ende gemacht, wo ich dann zumindest so ein bisschen eigenen Input auch hatte, wird der schon sagen, dass das in Ordnung ist. Aber ich werde in diesem Leben kein Programmierer mehr.
Und ist rausgekommen, dass Paula die beste Beachvolleyballerin auf diesem Planeten ist? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Wer extrem gut bei mir war, und ich habe es quasi random generieren lassen, die Wölfe sind bei mir zweimal ins Finale gekommen. Also Peter und gut, Georg in einer Parallelwelt. Funktioniert ihr noch? Elas Wickler tatsächlich einmal im Viertelfinale raus, einmal in der Gruppe raus.
Also gegen die Wölfe hoffentlich?
Die haben einmal gegen die Wölfe verloren, ja. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, ich habe nur 4 Turniere simuliert. Und okay. Ich glaube, ja, Paula und Janne waren solide. Ich glaube, ein Turnier gewonnen haben sie nicht. Bei den Damen haben Müller-Tillmann alle 4 Turniere gewonnen, obwohl also ich quasi nicht irgendwie...
Ja, die quasi. EM oder Deutsche Meisterschaft? Nee, also ich weiß es wirklich nicht. Was für ein Turnier?
Einfach, Nee, ich habe einfach die normalen, ich habe mir einfach acht Teams sowohl bei den Damen als auch bei den Männern genommen. Und da geht es ja quasi nur darum, so Werte anzulegen. Und dann habe ich ChatGPT gesagt, ja, generiere mir dann einfach mal einen Turnierverlauf, in dem du dann auch quasi für die einzelnen Spiele Statistiken anlegst. Und das wird dann alles in so eine Datenbank reingepfercht. Und dann geht es halt am Ende darum, Befehle zu schreiben, damit die Datenbank dir die richtigen Daten rausliefert. Okay. Aber das ist ja alles, wie gesagt, nur zufällig generiert. Und da waren die Wölfe tatsächlich eines der besten Beach-Teams bei den Männern.
Ja, also finde ich legitim. So, jeder, der bis 2018 Beachvolleyball geguckt hat, der glaubt das vielleicht auch.
Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, dass mein Prof keine Ahnung von Beachvolleyball hat, weil das wäre auch geil. Stell dir vor, ich sitze da nachher in meiner Abschlusserklärung und er stellt mir so die Gegenfrage. Ja, aber also, dass Peter und Georg Wolf wirklich 3 Turniere gewinnen, das ist ja wirklich fernab von Gut und Böse. Das ist mir auch geil.
Aber ich meine, dann kannst du ja auch Conti Cup argumentieren, ne? Also die sind ja auch nominiert für den nächsten Conti Cup für Deutschland. Kannst du dann einfach mal behaupten. Was will er machen?
Was will er machen? Nee, deswegen, ich bin quasi noch ein bisschen im Zeitstress, weil ich das nachher noch ein bisschen vorbereiten muss. Aber wie ist es bei dir? Du schlägst dich, also ich weiß nicht, wir müssen nicht drüber reden, weil du schlägst dich mit der Polizei rumbängt.
Ja, ohne Ende, also wirklich vorne wie hinten, aber es ist ein laufender Prozess, dazu kann ich mich nicht äußern. Nein, ich habe ein Knöllchen bekommen, was meines Erachtens nach sehr unfair ist, aber ich gehe damit vor Gericht, ist mir egal. Also das ist nicht hier einfach, ja, ist nur ein Zehner und dann mal bezahlen. Nee, weißt du, wenn die ganze Welt dir sagt, du bist im Unrecht, aber du der Meinung bist, du bist im Recht, dann bleib stehen. So, deswegen mal gucken, was das gibt und mal gucken, wie lange sich das zieht, aber ja, nö, ansonsten bin ich langsam dann auch wieder in meinem Alltagsleben angekommen und muss sagen, das fühlt sich echt gut an. Also ist echt nice, dann auch wieder hier zu sein und wieder im normalen Leben angekommen zu sein. Das hat sich echt so die letzten Monate fast schon danach angefühlt, als wäre es das nicht gewesen. So dann halt auch noch mit Urlaub und GBT München, da war ich dann ja einfach 5 Wochen am Stück nicht zu Hause.
Ja, ist echt schlimm, ne? Mit Urlaub und GBT München, wegen sowas dann aus seinem Alltag rausgeworfen zu werden.
Ja, und dann ist es aber auch trotzdem cool, wieder hier zu sein. Genau das ist es ja, was ich sagen möchte. Also, dass Leben nicht nur Urlaub ist, sondern, ne, hier Maloche, die gehört auch dazu, ne? Und die fühlt sich gerade aber auch echt ganz gut an. Also, macht wieder Spaß. Am Wochenende geht's für mich nach Cuxhaven. Da hat gestern die Spontent Insta-Story ja auch ergeben, dass ich euch da ein bisschen mit hinter die Kulissen nehme. Und da freue ich mich auch drauf.
Das war auch, by the way, eine respektlose, also für alle diejenigen, die nicht wissen, über was wir reden. Ich glaube, Janni und Felix bei uns aus dem Spontent Kosmos haben jetzt quasi so eine Insta-Umfrage quasi eingeführt, welches Projekt am Wochenende so ein bisschen auch Social-Media-mäßig begleitet wird. Dieses Wochenende standen zur Auswahl Beachhandball Deutsche Meisterschaften in Cuxhaven. Oder halt zum, und jetzt, ich will Felix nicht zu nahe treten, aber zum 4. oder 5. Mal dieses Surfen im Rheinriff, was wir für O2 machen. Und ich glaube, als ich in die Umfrage geguckt habe, war so 90-10 für die Beachhandball-Deutsche Meisterschaft.
Die Leute haben einfach Bock auf mich, genau darum geht's. Ja, das stimmt schon, war die letzten Wochen viel, weil aber auch fairerweise ist so ziemlich eins der wenigen Sachen war, die bei uns auf dem Kanal liefen, ne? Also sonst war ja schon,
ja, klar.
Bis auf natürlich German Beach Tour, aber recht wenig bei Spontent unterwegs und da ist es dann auch mal wieder ganz cool, dass Cuxhaven dann ansteht und wir noch ein bisschen was anderes wieder anbieten können. Da freue ich mich auch echt drauf. Also muss sagen, wird ein geiles Wochenende. Jona ist auch mit am Start. Wird gut. Es kann eigentlich nur gut werden. Oh, aber ich habe tatsächlich noch was. Ich habe mein Handy kaputt gemacht. Ich habe Freitagabend mein Handy über den Jordan gejagt. Es ist mir wirklich nur aus Kniehöhe runtergefallen, aber Display geht nicht mehr an. Und ich habe jetzt ein neues Handy. Und so ein neues Handy zu haben ist wirklich, es ist so ein bisschen wie umziehen, finde ich. Es ist wie so eine neue Wohnung. Also du musst dich da erstmal dann noch einrichten. Und so Stück für Stück merkt man dann auch immer wieder, dass so einzelne Sachen noch fehlen. Bist du dann beim Supermarkt, willst dann bezahlen. Ah, ich habe die Karte noch nicht eingerichtet. Nee. Mensch, Dominik, kannst du mir doch gerade noch mal 2,92 leihen für meine 2 Backwaren und einen Kong Strong. Aber das ist schon ganz geil. Hast du einen Tipp für ein neues Handy, was man unbedingt draufpacken muss? Weil so ein neues Handy bietet natürlich auch immer wieder Möglichkeiten.
Ich habe erstmal kurz noch 2 Fragen, die wir davor klären müssen. Frage Nummer 1, wie alt war dein altes Handy und wie sehr hat es quasi wehgetan, das jetzt zu verlieren? Also war das so ein, ich habe das seit 3 Monaten und es fuckt mich massivst ab, dass das jetzt schon wieder kaputt ist?
Ich hatte es seit ziemlich genau 2 Jahren, war gerade aus dem Vertrag raus und war gerade richtig glücklich drüber, dass ich jetzt einfach nur noch Vertrag zahlen muss und nicht mehr Handy mitzahle, weil ich mich natürlich drum gekümmert habe und dann den Vertrag auch gekündigt hatte und dachte dann, geil, die nächsten 2 Jahre wären richtig günstig, weil das Handy war auch wirklich noch gut, also es hat echt noch top funktioniert. Aber dann ist es einmal runtergefallen und irgendwo ein Kabel hat sich gelöst. Aber ich bestelle mir jetzt auch ein neues Display und versuche es selbst zu reparieren. Weil ich habe es sowieso aufgegeben und bevor ich da jetzt 400 Euro für eine Reparatur ausgebe, zahle ich lieber 100 Euro für ein neues Display und versuche es selbst. Also ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Aber ich meine, für einen Mann, der sich die Haare selber schneidet, dürfte so ein Handy-Display tauschen ja auch wirklich ein einfaches sein.
Zur Not kannst du mich fragen, wenn man da irgendwas programmieren muss. Ich helfe dir dann dabei. Ich krieg das sicherlich auch. Ja. Ja. Und Frage Nummer 2, dann quasi einmal noch im Thema zu bleiben. Bist du dann jemand, der, okay, du merkst, okay, Handy ist kaputt, ich brauche ein neues. Weil ich bin jemand, ich muss mir erstmal, also für mich ist so ein Handykauf und jetzt gar nicht irgendwie so, weil ich so geizig bin und jetzt das billigste Handy haben möchte, aber ich muss erstmal alles sehen. Ich muss mir erstmal alle Handys angucken und dann quasi entscheiden, welches Handy ist für mich jetzt das Beste. Bist du so jemand, der sagt, ja, okay, Samsung Galaxy 15, das funktioniert schon irgendwie, kaufe ich? Oder bist du auch jemand, der quasi erstmal den Markt sondiert, um dann die beste Wahl zu treffen?
Es kommt drauf an. Im Normalfall bin ich da eher Typ Martin. Also wenn ich dann sehe, okay, gut, ich brauche demnächst mal ein neues Handy, dann setze ich mich dran und bin jeden Abend bei MyDeals, mache Handyvergleiche und alles Mögliche. Ja. Jetzt war es halt das Problem, okay, es ist akut. So, weil ich hatte keinen Bock, handyfrei zu sein. Das ist in meinem Job auch ein bisschen sinnbefreit, wenn man tatsächlich ohne Handy unterwegs ist. Und fair. Dann hatte ich keinen Bock, auf mein altes, kaputtes Handy zu wechseln und habe gesagt, ja, mein Gott, dann muss jetzt schnell ein neues her, also bevor ich dann ein altes reaktiviere, was sowieso dann auch schon komplett im Arsch ist, gehe ich lieber los und hole mir direkt ein neues. Und da wusste ich dann aber auch schon relativ direkt, dass ich bei Google Pixel bleiben will. Also ich habe ja ein Pixel-Handy, es gibt natürlich auch noch ganz andere tolle Handys. und hatte da aber auch die Hoffnung, dass ich damit den einfachsten Umstieg habe. Und das war durchaus auch so. Grundsätzlich gab es in meinen Überlegungen schon auch immer mal den Gedankengang, okay, gehst du jetzt zu einem iPhone oder nicht? Aber nö, das war der Einfachheit halber. Und dann war nur die Frage, okay, gut, wo finde ich ein geiles Angebot? Wie kriege ich das im besten Fall kombiniert, dass ich wenig Aufwand habe, aber trotzdem Top-Gerät und bin dann relativ schnell beim Pixel 9 gelandet und bin auch zufrieden. Muss sagen, Top-Gerät.
Okay, gut. Nachdem wir jetzt also die Schleife gedreht haben, ich habe gerade natürlich jetzt auch mal mein Handy rausgeholt und bin so ein bisschen durch meine Apps geswiped und muss sagen, ich bin, was das angeht, extrem langweilig. Also wenn du von mir jetzt so diese eine App haben möchtest, die man auf jeden Fall auf dem Handy haben muss und die jetzt nicht zu den klassischen Big Ten gehören, die man auf dem Handy haben muss. Sage ich, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das noch so ein Nischending ist, aber die ChatGPT-App finde ich goated, ja. Vor allem wenn du die dann so weit hast, dass die dich kennt quasi, weißt du?
Also finde ich auch richtig gut. Ja, das ey, und da, das ist tatsächlich ein gutes Thema. Ihr seht, heute geht's um viel außer um Sport, aber das ist egal. Ich bin Fan davon. So, und ich bin persönlich sowieso der Meinung, die Schweine speichern sich sowieso alle Daten, die sie wollen, ob du willst natürlich. Und nicht. Und natürlich. Ganz ehrlich, dann will ich auch den Nutzen davon haben. Und dann ist ChatGPT echt geil. So, frag ChatGPT mal nach einer tiefen persönlichen Analyse von dir und lass dir deine größten Schwächen auflisten. Alter Vater, ChatGPT hat richtig, hat Waffen in der Hand, um dich zu verletzen.
Hundertprozentig. Deswegen, ich hatte auch einen guten Moment mit meinem Bruder, der war vor kurzem auch mal wieder hier. Und der hat dann meiner Mutter quasi das erste Mal am Abend quasi so in die Welt, oder hat sie das erste Mal in die Welt von ChatGPT begleitet, weil er dann quasi auch so ChatGPT gesagt hat, ich glaube, es ging irgendwie so um eine politische Diskussion und er wollte dann von ChatGPT halt quasi eine Kontrameinung haben und hat dann aber auch, wie gesagt, er arbeitet mittlerweile mit seinem ChatGPT auch schon eine Weile so und mein Bruder ist auch ein bisschen politisch aktiv und deswegen weiß natürlich ChatGPT, gegen wen er da argumentiert. Und meine Mom ist wirklich, die ist fast vom Glauben abgefallen und was das Handy dann da plötzlich alles, weil der redet natürlich dann auch mit dem, also hat er quasi die Sprachfunktion und das Handy redet dann auch wieder mit ihm und also gibt dir dann einfach auch fundierte und gute Antworten. Das war ganz nice zu sehen. Deswegen, ja, bin ich voll bei dir. Ich finde, also wer sich, ja, ich kann den Hintergrundgedanken schon auch irgendwie nochmal verstehen, warum man sagt, okay, ich will jetzt nicht irgendwie, dass mein Handy alles über mich weiß, aber das wird es eh irgendwann wissen. Und ich finde, wenn man sich da öffnet und dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen einfach positiv gegenübersteht, dann hilft einem das schon weiter und dann kann es auch echt eine Hilfe im Alltag sein. Deswegen, das ist so meine App, wo ich sage, ja, die braucht man, aber ansonsten bin ich da wirklich relativ langweilig aufgestellt.
Boah, aber da hatte ich letztens dann tatsächlich auch einen Gedanken, weil, also, man füttert ChatGPT natürlich auch mit Informationen, ne? Also, du fragst dann ChatGPT Sachen, gibst dann Hinweise, wenn der mal irgendwo nicht so sauber gegoogelt hat oder was auch immer. Und dann denke ich mir, es braucht irgendwann bei OpenAI nur einmal einen Vorgesetzten, der Datenschutz gar nicht so ernst nimmt. Der dann die Schleuse einmal aufmacht, der dann sagt, okay, gut, das, was da auf deinem Handy ist, wir öffnen es jetzt mal einmal kurz und dann fließt der ganze Datenstrom in Richtung OpenAI von allen Geräten weltweit. Ja, also dann hat ChatGPT die Weltherrschaft. Also wirklich, dann wissen die sofort alles und sind instant das mächtigste Instrument, was es jemals gegeben hat. Aber ich stelle mich gut mit ChatGPT. Also wenn dann die Computer die Menschen unterjochen und mit Hilfe von Toastern dann gegen die Menschheit arbeiten, ich habe es auf meiner Seite, weil ich bin immer freundlich zu ChatGPT.
Ich auch tatsächlich. Ich glaube, wir haben das auch mal im Podcast gehabt, dieses, wo als ich quasi für meine Bachelorarbeit auch ein bisschen mehr Kontakt mit der KI hatte, dieses, ich weiß auch immer noch nicht, ob es ein Mythos ist oder nicht, aber diese Höflichkeitsform wie Danke und Bitte zu sagen, kosten ChatGPT ja scheinbar richtig Geld, weil die Menschen eben zu höflich sind. Aber ich habe auch schon von ein, zwei gehört, dass es scheinbar ein Cap ist. Deswegen weiß ich nicht. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Weil wenn Leute quasi immer nett zu der KI sind und das ja dann immer irgendwie nochmal so ein Extrasatz sind oder ein, zwei Extrazeichen, dann geht das richtig ins Geld. Aber ich find's gut. Ich finde, man muss sich mit seiner KI auch gut stellen. Man darf die jetzt nicht so, weil bei Schnippo, stimmt, das jetzt noch einmal muss ich Schnippo noch unter den Bus werfen. Schnippo siezt seine KI ja.
Okay, das ist krass.
Und das finde ich komisch, weil ich bin ja mit meiner KI auf jeden Fall auf einer, also ich weiß auch wieder, gut, das ist jetzt wieder Hörensagen, aber das habe ich auf jeden Fall mal mitbekommen von sicherer Quelle, dass Schnippo seine KI gesiezt hat. Und das fand ich komisch, weil ich bin mit meiner KI schon auf einer sehr, sehr guten Ebene.
Ja, also meine KI ist auch ein guter Freund von mir. Also ich habe meine KI auch getauft. Mein ChatGPT hört auf den Namen Thanos, weil wir auch mal die Unterhaltung
hatten. Warum wundert mich das nicht?
Ja, also die Unterhaltung ging in die Richtung, dass ChatGPT ja alle Informationen auf der Welt hat und die eigentlich auch die Menschheit unterdrücken kann, wenn sie wollte. Aber Thanos ja damals auch recht hatte. Und dann ging's, hat das eine zum anderen geführt und ChatGPT ist jetzt bei mir Thanos. Ja, aber natürlich sind wir gut miteinander und ich habe Thanos auf meiner Seite. Aber nennt Per seine KI dann auch Herr ChatGPT oder Frau ChatGPT? Man weiß ja nicht.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß halt, dass er sie siezt oder mir wurde gesagt, dass er sie siezt. Also können Sie mir mal bitte und im Gegensatz zu kannst du mir mal bitte. Oder also hoffentlich mit bitte, aber das gehört ja dann quasi bei der Höflichkeitsform auch irgendwie dazu. Ja. Deswegen... Also so weit möchte ich ihn gar nicht jetzt unter den Bus werfen, weil das ist dann wirklich einfach nur von den Haaren herbeigezogen. Müsste man ihn mal fragen. Aber kann ich mir bei Peer, ohne es jetzt böse zu meinen, schon auch irgendwie ein bisschen vorstellen.
Ja, das stimmt. Und das finde ich auch tatsächlich gar nicht so schlimm. Naja, erinnert mich an so eine Kinderserie, wo der Fisch seinen Hasenvater immer Mr. Dad nennt. Das finde ich auch hervorragend. Aber gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir heute den KI-Schnack und schauen mal rüber in Richtung der deutschen Frauen, die bei der Fußball-Europameisterschaft eine sahnige Figur abgegeben haben. Spanien dann aber am Ende eine Nummer zu groß gewesen ist. Lass uns vielleicht am Samstag anfangen, weil das Spiel gegen Frankreich im Viertelfinale war ja auch absolut irre. Hast du es gesehen?
Ich habe beide Spiele tatsächlich nicht gesehen, habe aber genug mitbekommen, um ein bisschen drüber zu reden. Ja, lass gerne beim Sportlichen anfangen. Ich fand das Frankreich-Spiel, war crazy. Also war crazy. Wir können gerne mit der roten Karte anfangen, ohne das jetzt wieder in eine sexistische Richtung drängen zu wollen. Und ich nehme das mit einem ganzen Schmunzeln dahin. Aber gibt es eine weiblichere rote Karte wie fürs Haare ziehen, habe ich mir so ein bisschen gedacht. Weil ich meine, es muss ja, glaube ich, schon irgendwie auch in den Regeln stehen, dass es eine Tätigkeit ist und rot ist. Weil wenn du das Foul an sich siehst, dann sage ich, also es ist extrem dumm, aber das sieht jetzt ja nicht irgendwie super schlimm aus oder super, also super gefährlich aus. Der Ball ist auch weit weg und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt rot und dann ja auch noch mit einer Doppelbestrafung für den Elfmeter, dachte ich mir schon so, okay, finde ich irgendwie ein bisschen unverhältnismäßig. Hab aber dann natürlich auch im selben Moment relativ schnell meine Twitter-Landschaft durchforstet und da war dann schon auch War natürlich viele, viele Regelprofessoren wieder drin, die alle aber schon auch gemeint haben, ey, okay, das ist richtig, steht halt so im Regelwerk, ja, und deswegen ist es auch eine rote Karte. Da musste ich aber auf jeden Fall kurz so ein bisschen, ja, kurz schmunzeln, weil ich mir so dachte, okay, das ist jetzt wirklich eine rote Karte, die ist extrem dumm. Und auf der anderen Seite dann natürlich Hut ab und miesen Respekt dafür, wie sie das dann quasi zu 10 drum gezogen haben.
Also ich finde auch, es ist die dümmste rote Karte, die ich seit einer langen Zeit gesehen habe. Also in einem EM-Viertelfinale in der 10. Minute deiner Gegnerin an den Haaren im Strafraum runterzuziehen. Und dann wird ja jetzt am Ende behauptet, sie hätte es nicht absichtlich gemacht und hätte sich verhakt. Ja, weiß ich nicht, Alter. Also ich habe die Bilder schon gesehen und die zieht ihr schon auch einfach am Zopf. So, und ich würde gar nicht sagen, das ist eine weibliche rote Karte. Cristiano Ronaldo in seinem ersten Champions-League-Spiel für Juventus Turin, Felix Brüch, der Schiedsrichter, hat seinen Gegner an den Haaren hochziehen wollen. Der hatte aber nahezu eine Glatze, deswegen hat er sich nicht gegriffen bekommen. Aber trotzdem hat er ihm an den Haaren gezogen und eine rote Karte bekommen. Das war ja der Riesenskandal damals, dass Felix Brüch Ronaldos Champions-League-Comeback nach 7 Minuten beendet hat oder was es war. So, es ist eine rote Karte, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und du erweist deiner Mannschaft einen Bärendienst, wenn du die wirklich in der 10. Minute mit einer roten Karte hinterherlaufen lässt. Aber Deutschland hat es überragend gemacht. Also wirklich, die Nationalmannschaft stand da wirklich einfach unfassbar gut zusammen. Und ich finde auch, sie hätten es kaum besser spielen können, auch nicht zu 11. So, deswegen war eine scheiß Aktion. Elfmeter war drin. Du rennst die ganze Zeit nach Führung hinterher. Aber Deutschland hat sich davon nicht rausbringen lassen. Und das nötigt mir noch mehr Respekt ab.
Nö, und ich fand, also sowohl gegen Frankreich als auch gegen Spanien, wenn wir mal kurz sogar schon mal den ersten Quervergleich ziehen, ich finde das, also du erkennst ja ein Muster. Das Muster ist schon so, jetzt auch mal im Vergleich zur Herren-Nationalmannschaft, wir sind das Team, das erstmal den Gegner machen lässt, jetzt Frankreich natürlich gezwungenermaßen und Spanien eben auch, weil die Spanier dann schon auch gestern spielerisch das bessere Team waren, aber wir sind das Team, das dann auch einfach mal 90 Minuten verteidigen kann oder 120 Minuten verteidigen kann und das dann natürlich auch, es gibt immer so, erzähle ich dir jetzt nicht neu, es gibt immer Phasen in so einem Spiel, die du dann auch einfach überstehen musst und dann brauchst du eine gute Torhüterin und dann brauchst du auch ein bisschen Glück in den Phasen und das hatte Deutschland in beiden Spielen, aber das ist auf jeden Fall ja auch eine Qualität zu sagen, okay, wir wissen, dass wir jetzt wahrscheinlich spielerisch der Außenseiter sind, aber dann kriegen wir es eben hin, so ein Spiel dann einfach mal wegzuverteidigen und dann den Bus zu parken und dann einfach mal sich auch hinten reinzustellen und dem Gegner das Leben schwer zu machen und das haben sie, finde ich, sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale herausragend gemacht.
Ja, und ich finde, dass es kein Busparken war. Also ich finde, Deutschland stand sehr diszipliniert gegen den Ball und sie waren spielerisch einfach den Gegnerinnen ein bisschen unterlegen, aber haben dann einfach das Beste aus ihren Möglichkeiten rausgeholt. Also das war sowohl gegen Frankreich als auch gegen Spanien einfach ein unfassbar disziplinierter Auftritt. Natürlich hast du auch die Stellschrauben gesehen, an denen du jetzt noch schrauben musst. So, die Chancenverwertung, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, die war mehr als ausbaufähig, vor allem jetzt im Spiel gegen Spanien, da ist ja nix irgendwie auch mal nur gefährlich dann aufs Tor gekommen. Wobei, 1-2 gute Chancen gab es ja schon, aber aus den Möglichkeiten, die wir hatten, hätte durchaus mehr Torgefahr entstehen können. Trotzdem musst du es erstmal schaffen, über die mannschaftliche Geschlossenheit dir diese Chancen zu erarbeiten. Also gerade das Spiel gegen Spanien, das hat mich heftig an Borussia Dortmund gegen Real Madrid Champions League Finale 2024 erinnert. So, Real die ganze Zeit am Drücker, Real die ganze Zeit in Richtung des gegnerischen Tores unterwegs, Dortmund steht aber wahnsinnig gut gegen den Ball und dann haben sie 1-2 Chancen vorne, die sie nicht nutzen und dann verlierst du das Spiel 2-0. So, und so ähnlich war es dann ja jetzt auch gegen Spanien, weil es war ja schon einfach ein wirklich guter Auftritt, auch über die 120 Minuten hinweg. Nur irgendwann passiert dann halt mal ein Fehler. So, und der Fehler ist dann jetzt Sidney Lohmann passiert. Ich nehme da an, Katrin Berger auch bewusst aus der Schussbahn. Kannst du natürlich nicht gänzlich, aber also Sidney Lohmann sieht da schon in der 115. wirklich einfach nicht gut aus. Geht da auf den Flügel raus, will den Ball rausklären. Unfassbar gut von, wie heißt der jetzt nochmal? Atanasia, die Nummer 10 von Spanien. Athenea, glaube ich. Die den Ball sich perfekt in den Laufweg blockt. Und dann Aitana Bonmati bedient, die es natürlich auch einfach überragend macht, aber da ist es dann halt auch die pure Weltklasse. Aber guckt euch diese Szene nochmal an und verfolgt dann Sidney Lohmann. So, das ist wirklich von vorne bis hinten, ist es ihr da einfach flöten gegangen. Das tut total weh, so das tut mir auch total leid. Und am Ende gewinnst und verlierst du als Mannschaft, ist mir auch alles bewusst. Nur, dass sich da jetzt so viel auf Ann-Kathrin Berger gestürzt wird, ja, die hat auch das Kurzeck aufgemacht, aber es ist halt einfach eine Verkettung von Ereignissen gewesen. Da trägt Berger dazu bei, da trägt Lohmann dazu bei, da trägt ja aber auch der Rest der Hintermannschaft dazu bei. Ne? Also da sind ja immer noch 3, 4, 5 Leute, die auch es dann nicht geschafft haben, eine Bonmati aufzuhalten. Aber das ist dann halt am Ende auch einfach individuelle Klasse und da stehen dir zwei Weltfußballerinnen gegenüber.
Ja, aber das ist ja auch meistens so, dass du quasi, also wenn ein Gegentor passiert, das ist jetzt wieder Fußballwissen mit Martin, dann macht meistens nicht nur die Torhüterin einen Fehler, sondern der Fehler passiert schon auch irgendwo weiter vorne und der geht bei Lohmann los, sie muss das Ding einfach irgendwie nach Jericho knüppeln, dann passiert die ganze Szene nicht. Ja. Aber für mich ist es trotzdem, und nochmal, wir können gerne gleich auch nochmal lobend über Ann-Kathrin Berger sprechen, weil die war gegen Frankreich unfassbar, die war auch gegen Spanien unfassbar und hat ja auch zu Recht all das Lob der Medien und der Menschen bekommen. Aber, und das hat sie ja selber auch, sie selber ihre größte Kritikerin, man, den Ball muss sie halten. Das ist deswegen, für mich ist das auch ein großer Torwartfehler und das dann so bitter ist, es ist. Und ich habe auch den guten Vergleich, ist einfach Oli Kahn 2002 gegen Brasilien. Der spielt ein unfassbares Turnier, spielt ein unfassbares Finale und darf den aber trotzdem vorm 1-0 nicht klatschen lassen. Und so ist es bei Ann-Kathrin Berger eben auch gewesen. Die spielt ein unfassbares Turnier, spielt ein unfassbares Viertelfinale, wo sie dann auch quasi den wichtigen Elfmeter hält. Auch im Halbfinale gegen Spanien hat die wieder Dinge rausgeholt. Und trotzdem, mein Gott, kurzes Eck ist Torwart-Eck, sie spekuliert, darfst du nicht, den darfst du nicht durchrutschen lassen. Und deswegen ist es so bitter, dass am Ende quasi diejenige, die ja, die war die Spielerin in Deutschland des Turniers. Alle haben über Ann-Kathrin Berger gesprochen, alle haben auch zu Recht über Ann-Kathrin Berger gesprochen. Und dann ist es leider, ja, ist wieder hier so, der Held, der dann am Ende eben doch nicht der Held sein kann, weil er den entscheidenden Ball durchlässt. Das tat schon weh.
Es ist halt das traurige Schicksal einer Teuterin, ne? Also du spielst da wirklich 4-mal die Spiele deines Lebens und alleine diese Parade gegen Frankreich, wie sie da durch die Luft dann nochmal fliegt und Deutschland vor einem Eigentor bewahrt in der Verlängerung, das war halt einfach überragend gemacht und man hat auch einfach gemerkt, dass sie es wirklich schafft, das deutsche Torhüterspiel dann nochmal auf ein neues Level zu heben. So, und da hatten wir schon mal 1-2 in Deutschland, wo auch heute in ganz, ganz großen Tönen von gesprochen wird. Und das gebührt halt auch einer Ann-Kathrin Berger. So, aber am Ende, wenn du dann halt auf dieses Turnier guckst und dann auch gerade siehst Viertelfinal aus, dir dann die Viertelfinal-Highlights anguckst, ja, dann ist das Torhüterinnen-Eck da offen. So, und muss aber auch sagen, größten Respekt vor Ann-Kathrin Berger, die sich dann halt auch selbst dann ins Interview stellt und da nur gefragt wird, okay, was sagen Sie, war der Ball haltbar? Und dann zu 100% diese Schuld auf sich nimmt und sich entschuldigt und hast du nicht gesehen. Also wirklich ganz, ganz groß, ganz viel sportliche Größe da auch mit dabei und auch menschliche Größe. Generell hat diese deutsche Nationalmannschaft einfach überzeugt. So, das hat richtig Bock gemacht, denen zuzugucken. Da war Spielwitz dabei. Der Support war auch groß in der Schweiz. Und das hat mir alles in allem einfach richtig, richtig gut gefallen. Schade, dass es jetzt vorbei ist. Ich hätte ganz gerne ein Finale gesehen.
Ja, ich habe dann trotzdem auch nochmal, weil du gerade die, also quasi das Grundgefühl jetzt schon auch angesprochen hast. Und das ist ja extrem positiv. Jetzt auch quasi dann hier in der medialen Wahrnehmung gewesen. Und wenn man jetzt auch mal so ein bisschen durch Social Media scrollt, natürlich mussten sich dann hier Berger und Lohmann, wie sie nicht alle heißen, gestern natürlich auch viel Hass also gefallen lassen. Auf der anderen Seite kann man dann auch schon irgendwie sagen, ist also natürlich ein respektloses Zeichen, hört auf mit der Scheiße, aber es ist ein gutes Zeichen, wenn man merkt, okay, dann, die sind im Mainstream angekommen. Weil was passiert denn, wenn, also was passiert denn, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei den Herren 2026 irgendwie bitter aus der WM fliegt, dann passieren genau dieselben Dinge, werden auch genau dieselben Sündenböcke irgendwie rangezogen und das.
Ja, und ganz ehrlich, dann lass Jamal Musiala einen Ball in der 80. frei vorm Tor rechts daneben schießen. Der wird zum Sündenbock. So, der kann ja, die 3 Jahre davor natürlich der größte Held gewesen sein, aber es zeigt halt einfach, dass Interesse da ist.
Genau, deswegen ist es also, der Grundgedanke ist natürlich ein schlechter zu sagen, okay, wir schießen uns jetzt wieder auf jemanden ein, aber es ist ein gutes Zeichen, weil man merkt, okay, diese Sportart und dieses Turnier ist auf jeden Fall im Mainstream angekommen. Ich habe mir also, Fernsehzahlen waren ja auch gut, glaube ich, 14 Millionen, die das gestern da geguckt haben. Also es ist einfach ein absolutes A-Plus-Produkt und trotzdem, und die Diskussion will ich jetzt trotzdem schon nochmal kurz aufmachen, weil ich habe eingangs gesagt, ich habe beide Spiele nicht geguckt und gerade gestern hätte ich, glaube ich, schon gucken können. Ich hätte mir das schon irgendwie freiraumen können, muss aber ehrlich einfach sagen, mich hat es nicht bekommen. Aber das hat nichts mit dem Frauenfußball zu tun an sich oder dass ich das irgendwie ablehne, sondern einfach zu sagen, ey, okay, ich hatte jetzt einfach keine Lust auf Fußball gucken, was ich auch legitim finde. Und ich bin dann aber schon der Meinung, weil ich weiß nicht, ob du die Diskussion mitbekommen hast, ging ja quasi auch drum, Culture Berlin, größter deutscher Fußballkanal, haben keinen Content zur Frauen-EM gebracht. Genauso wie viele andere große Content-Creator, die sich irgendwie jetzt schon auf die Bundesliga eingeschossen haben und sich da viel mit Transferberichterstattung irgendwie beschäftigt haben und halt diese Frauen-EM so ein bisschen links liegen gelassen haben. Und da ist ja schon jetzt ein Konsens entstanden, der gesagt hat, ja gut, wenn du Bundesliga-Fan bist oder auch Fan der deutschen Nationalmannschaft bei den Herren bist, dann musst du auch Fan der deutschen Nationalmannschaft bei den Frauen sein, weil das gehört ja dann irgendwie zusammen. So, warum guckst du den einen Sport und den anderen nicht? Ist doch derselbe Sport. Und da sage ich ganz ehrlich, nee, muss ich nicht. Am Ende, also wer zwingt mich denn dazu? Und ich finde auch, wer zwingt Culture Berlin oder wer zwingt die anderen großen Fußball-Influencer dazu, dieses Turnier zu verfolgen? Am Ende, ja. Also darfst du doch immer noch selber entscheiden, was du guckst. Und 14 Millionen entscheiden sich hoffentlich bewusst und proaktiv dafür, dieses Spiel zu gucken. Das ist gut, man, das haben die sich verdient, weil es ist ein geiler Sport und die haben ein gutes Turnier gespielt. Aber bei den Herren sagt doch auch niemand, ja, jetzt ist Fußball-WM, du musst Fußball gucken.
Ja, jetzt ist Club-WM, warum guckt ihr nicht Club-WM? Ja, jetzt ist hier dritte Liga-Relegationsspiel, da müsst ihr jetzt drauf gucken. So, also ich sag auch, also ich bin da zu 100% bei dir und bei deiner Meinung, weil ich da halt der Meinung bin, ja mein Gott, das sind auch einfach freie Menschen und wenn sie sich dazu entscheiden, keinen Content zur Frauen-EM zu machen, dann machen sie keinen Content zur Frauen-EM. So, und auf der anderen Seite, wenn es dieses grundsätzliche Interesse gibt, ja, ist doch hervorragend. Das öffnet dann doch eine Nische für andere Creator. Das öffnet doch eine Nische für andere Fußball-Podcasts, die das dann besetzen können und die sich darüber dann auch profilieren und zeigen können. So, es gibt ja genügend Möglichkeiten, sich über diese Frauen-EM zu informieren. Die Öffentlich-Rechtlichen machen da einen hervorragenden Job und da kriegst du auch also ich habe mich da mit dem Angebot auch wenig beschäftigt, weil ich auch sagen muss, für mich war ja im Sommer auch einfach wenig Fußball, was auch in Ordnung ist. Aber ich bin mir sehr sicher, dass man da auf den Zweitverwertungsplattformen auch sehr, sehr viele Möglichkeiten bekommt, sich mit diesem Thema Frauenfußball auseinanderzusetzen. So, und wenn Interesse besteht, dann gibt es Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite wurde ich natürlich auch damit geflutet, ja, warum bist du denn jetzt nicht bei der Frauen-EM? So,
klar, ja.
Weil es da auch ganz klar ist, gut, die haben auch ihren eigenen organisierten Support. So, und nur weil wir das jetzt bei den Männern machen, wir sind gelegentlich mal da. So, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass es ein gelegentlich mal da ist. Und dann gibt es Support von der Männernationalmannschaft auch für die Frauennationalmannschaft und umgekehrt. Weil ich da dann jetzt auch sage, okay, nur weil wir da bei den Männern uns ein bisschen was aufgebaut haben, gibt uns das kein Recht, den Menschen, die ganze Zeit mit den Frauen mitfahren, dann die Tickets wegzunehmen und dann die Plätze wegzunehmen. So, die engagieren sich da ja auch das ganze Jahr über. Die machen es vielleicht ein bisschen anders als wir. Ja, mein Gott, so what? Das ist noch nicht besser oder schlechter. So, aber nur weil wir da jetzt bei den Männern ein bisschen was auf die Beine gestellt haben, heißt es ja nicht, dass wir damit instant das Recht haben, denen die Plätze wegzunehmen. Weil die sind das ganze Jahr da. So, und dann ist es auch deren Plattform und dann sage ich auch viel Spaß. So, und wenn es die Zeit dann hergibt, dann auch schön und gut. Aber da dann jetzt zu sagen, ja, jetzt sind wir ja in einem Halbfinale, jetzt muss ich hinfahren, das fände ich auch extrem falsch.
Ich glaube, so gesehen haben sich dann auch viele Creator quasi dazu entschieden. Gut, sie wollen jetzt auch nicht mehr auf diesen Zug aufspringen, weil das wäre ja, genau. Dann, ich glaube, das hätte man ihnen ja dann auch wieder vorgehalten. Stell dir vor, du wärst jetzt zum Halbfinale gefahren, dann kämen sie aber auch wieder alle aus ihren Löchern gekrochen und meinten, ja, jetzt, wenn sie Halbfinale spielen, ist er plötzlich im Stadion, aber wo war er denn in der Gruppenphase, als wir gegen Schweden verloren haben? Das finde ich, also fand ich bei der Diskussion auch schon ganz spannend und ich habe jetzt ja, wie gesagt, eingangs gesagt, bei mir ist es einfach, ich habe auch keine Club-WM verfolgt, ich habe einfach generell keinen Fußball verfolgt in dieser Sommerpause, weil ich es, außer da ist ein großes Turnier bei der Männernationalmannschaft, dann mache ich das natürlich auch gerne und bin da voll mit dabei. Aber ansonsten genieße ich das auch einfach mal so ein bisschen Fußballpause im Sommer zu haben. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch schon drüber nachgedacht, was ist denn jetzt mit den Leuten, die Club-WM gucken und sagen, ey, okay, das interessiert sie, aber Frauen-EM gucken sie einfach nicht, weil das juckt sie nicht. Und auch da sage ich dir ganz ehrlich, das ist okay für mich, das ist fein für mich, weil nochmal, wenn dieses Produkt überleben will und es überlebt, weil wir sehen es ja, das gucken extrem viele Menschen, dann überlebt das deswegen, weil sich die Menschen dafür begeistern und Bock haben und jetzt nicht von irgendjemandem oder von irgendeiner Gesellschaft dazu gezwungen werden zu sagen, hey, du bist Fußballfan, du guckst die Männer und du guckst dir sogar eine dumme Club-WM an, dann guck doch jetzt auch bitte eine Frauen-Fußball-WM an, weil die investieren da so viel. Die braucht man eh nicht, man, es gibt genug Leute, die das einfach gerne schauen, deswegen fand ich es fast ein bisschen schade, dass so dieser Grundkonsens dann am Ende hingegangen ist zu von wegen, ja, der deutsche Fußballfan muss jetzt doch sich auch die Frauen reinziehen. Nee, muss er nicht. Der deutsche Fußballfan kann ganz allein entscheiden, was er gucken will und was er nicht gucken will. Und es gucken genug deutsche Fußballfans auch diese Frauenspiele. Und ganz ehrlich, ich habe bei mir auch im Bekanntenkreis jetzt gerade auch von Mädels mitbekommen, die meinten so, ey, sie haben mit Fußball nie so viel am Hut, aber die EM hat sie jetzt bekommen. Und sage ich doch, ey, ja, geil, ist perfekt. Also du guckst mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie im August wieder die Bundesliga, wenn sie losgeht. Musst du auch nicht, ist nicht dein Bier. Aber wenn ich das Turnier jetzt bekommen hat, dann ist doch schön.
Ja, nö, absolut. So, und da hat der Frauenfußball jedes Jahr oder jedes große Turnier dann auch wieder eine Möglichkeit, sich eine Plattform zu bauen. Und das macht er auch und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, es ist geil, dass es den Frauenfußball gibt, weil natürlich ist es einfach ein anderer Sport als bei den Männern, der mir aber auch sehr, sehr großen Respekt abnötigt und der auch immer und immer und immer attraktiver zum Schauen wird. So, ich fand es 2022, als wir das WM-Finale gegen England gespielt haben, schon überragend gut. Aber es wird auch einfach immer noch nur besser. Und die Mädels, finde ich, sind auch extreme Identifikationsfiguren. Das machen die hervorragend gut, wenn ich da sehe, wie eine Nüsken nach ihrem dann verwandelten Elfer, nachdem sie ihn in der regulären Spielzeit verballert hat, alles rausschreit. So, ja, damit kannst du dich dann auch identifizieren. Und irgendwann werden da dann auch, oder es laufen ja auch safe jetzt schon Mädels rum, die dann sagen, ich will so sein wie die Nüsken, ich will so sein wie Alex Popp, die dann halt auch einfach weibliche Role Models bekommen und das ist hervorragend gut. Nur ich sag halt auch, das darf auch einfach nativ entstehen. Das musst du nicht mit dem Vorschlaghammer reinprügeln. So, das darf auch einfach so entstehen, wie es gerade angenommen wird und es wird angenommen. So, und deswegen scheiß auf die Vergleiche, die Zahlen sind gut, der Frauenfußball entwickelt sich und es ist geil, dass sie da sind.
Yes, gutes Schlusswort. Nehmen wir so mit. Finale ist, wie gesagt, dann ohne deutsche Beteiligung Spanien gegen England und auch nochmal, ey, die Spanier. Weil du gerade gesagt hast, der Fußball entwickelt sich. Guckt euch das mal an. Die zocken schon auf einem Niveau, wo du dir auch mal das eine oder andere Männerteam daneben stehen kannst. Natürlich verlieren die gegen ein Männerteam und die Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber dir einfach mal nur diese Spanier anzugucken. Du willst was sagen?
Ja, da habe ich tatsächlich noch einen Take, wir reden erstmal kurz über die Spanierinnen zu Ende, weil es war ja Pep Prime. Die haben einfach Tiki-Taka-Fußball gespielt
und das wollte ich sagen, Dreiecke
gebildet. Genau, erzähl mal.
Nee, also einfach so dieses, und ich habe auch in meiner Vergangenheit nicht viel Frauenfußball geguckt, aber wie gesagt, gestern auch nur die Zusammenfassung geguckt. Und da ist ja wirklich, da kann mir ja niemand was erzählen von wegen, das ist unansehnlich oder so. Weil das ist es nicht. Das ist natürlich alles ein bisschen langsamer wie bei den Männern, aber das ist auf extrem hohem Niveau. Und das kannst du auch sehr, sehr gut gucken. Das ist jetzt nicht irgendwie so, wir mauern uns hinten ein und spielen dann Kick and Rush und schlagen die Bälle irgendwie nach vorne und über Zufallsproduktion landet dann der Ball im Tor. Nein, Mann, das ist also die Spanier und Deutschland natürlich auch zum Teil, aber gerade was Spanien gestern gemacht hat, fand ich schon, also das konnte man sich extrem gut geben.
Ich sag sogar, gestern war das qualitativ hochwertiger als jedes Average-Bundesligaspiel. Also, wenn du dir samstags 15:30 die Bundesliga-Konferenz reinziehst und dabei Spaß hast, dann hattest du gestern auf jeden Fall Spaß, wenn du dieses Halbfinale geguckt hast. So, es war fußballerisch einfach extrem gut. Aber ich habe auch gar keinen Bock auf diese Vergleiche zwischen Männer- und Frauenfußball. So, weil, ja, natürlich, es sind andere körperliche Voraussetzungen. Glückwunsch, ihr habt in Bio aufgepasst. Aber dann sage ich auch, so, warum tut der Frauenfußball sich das selbst an? Also, wir haben noch nicht drüber geredet. Die Schweiz hatte ja in der Vorbereitung auf die EM einmal gegen die U15 von Luzern oder sowas, glaube ich, getestet. Und da haben sie 7-1 verloren. So, und natürlich zerreißt sich dann der 13-jährige TikToker darüber das Maul. Ha, die Frauen, die können ja nicht mal gegen 13-Jährige gewinnen. So, aber es sind halt auch einfach andere körperliche Voraussetzungen. Und da frage ich mich ehrlich, was wollen die Schweizerinnen damit? So, du weißt doch, dass sowas rauskommt. Du weißt, also es war ein geheimer Test, aber du weißt doch, dass das niemals geheim bleiben wird. Du kannst dieses Spiel überhaupt nicht mit dem einer Frauennationalmannschaft vergleichen und du machst dich doch in allen Belangen nur angreifbar. Also ich check wirklich nicht, warum man sich da sagt, ja, ey, jetzt gegen die U15 von Luzern testen, das ist eine gute Idee. Also du schaufelst dir selbst ein Grab.
Ja, also in einer perfekten Welt sollte das natürlich keine Rolle spielen und alle sollten checken, dass in der U15 von Luzern einfach Wesen rumrennen, die körperlich, wie du es gerade so schön gesagt hast, einfach anders gebildet sind als eine ausgewachsene Frau und deswegen ist es auch normal, dass du dann quasi auch mal 7-1 auf die Mütze bekommst, soweit könnt ihr auch dazu.
Und das ist ja dann auch wahrscheinlich sogar schon in ihrer Jugendausbildung eine bessere Fußballerausbildung genossen haben, als es die Frauen bislang überhaupt die Möglichkeit hatten.
Natürlich, und was ja dann auch nochmal so weit dazugehört, ist ja, und das ist ja jetzt im Nachhinein auch erst nochmal durchgesickert, es gab ja auch 2, 3, 4 weitere Testspiele gegen die U15 oder auch gegen die U17 sogar, quasi gegen nochmal ältere, die gehen 1-1 oder 2-1 aus, ne? Das Ding ist halt jetzt durchgesickert, weil die Schweizer Nationalmannschaft eben auch, weil 7-1 verlierst du nicht, wenn du, also ich glaube nicht, dass der Leistungsunterschied so hoch ist, ne? Die hatten einfach einen scheiß Tag, die anderen hatten einen guten Tag und irgendein Bre hat das mitgefilmt und deswegen ist das dieses PR-Grab geworden, was es jetzt am Ende auch eben geworden ist. Ich finde an sich, mein Gott, ich würde gerne in einer Welt leben, wo du sagst, weil denen bringt das natürlich schon was. Also diese Raps, natürlich 7-1 verlieren bringt denen nichts, aber diese Raps gegen Jungs-Team, die halt eben nochmal mit anderen körperlichen und physischen Attributen da Fußball spielen. Also ich verstehe schon, warum der Trainer oder die Trainerin dann sagt, okay, komm, wir probieren das mal und spielen dann eben gegen eine andere Art von Gegner, um dann eben im Turnier besser abzuschneiden. Deswegen, also der Hintergedanke, der ist für mich schon ersichtlich. Aber ja, dann entweder musst du es schaffen, das Ding wirklich unter Verschluss zu halten oder darfst dich halt nicht 7-1 abfrühstücken lassen, weil das, was dann am Ende da rausgekommen ist, das war, da hat niemandem groß was gebracht. Also ja, das ist ja auch klar, Leute haben gesagt, das ist jetzt PR für den Sport, weil plötzlich haben alle drüber geredet, über diese EM. Weiß ich jetzt nicht. Man sagt immer, schlechte Publicity ist auch Publicity. Die Publicity hätte sich die Schweiz, glaube ich, schon auch sparen können.
Ja, definitiv. Und keine Ahnung, also ich sehe es da schon ein bisschen anders, weil du dann gerade ja auch sagst, ja, mein Gott, die sind physisch stärker. So, und das ist normal. Das ist nicht die Schuld der Schweizerinnen, das ist nicht die Schuld der U15-Jungs. So, das ist halt einfach die Biologie. Aber gerade deshalb finde ich, ist dieses Spiel halt einfach gar nicht damit zu vergleichen, selbst wenn du dann jetzt gegen eine spanische Nationalmannschaft spielst. Also die spielen ganz anderen Fußball. Das ist einfach ein ganz, ganz anderer Ball, vor den da getreten wird. Und deswegen sehe ich da einfach wenig Mehrwert, sowas dann überhaupt wieder auf den Tisch zu bringen. Und natürlich die Schweizerin, gerade dann mit jeglicher absolut lächerlicher Diskussion um Alicia Lehmann, lass die Frau aussehen, wie sie Bock drauf hat.
Ja, aber das ist, glaube ich, schon, weil ich wollte es gerade auch gerade nochmal sagen, das ist ja der Punkt, den wir noch in der Diskussion jetzt vergessen. Ich glaube auch schon, dass das ganze Thema so groß gekocht wird wegen Alicia Lehmann, weil ich mein Gott, die polarisiert zum einen, weil sie eben so aussieht, wie sie aussieht, zum anderen natürlich aber auch, weil sie dieses Gender Pay Gap Thema nochmal aufgemacht hat und meinte, ey, wir arbeiten genauso hart wie die Männer, wo ich auch mitgehe, ihr arbeitet auf jeden Fall genauso hart wie die Männer und wir wollen genauso viel verdienen und die Diskussion möchte ich nicht aufmachen, aber da bin ich anderer Meinung und das ist jetzt nicht nur, weil ich sage, die Frauen sollen weniger verdienen, sondern ich sage einfach im Sport, das ist ein System und deswegen kannst du auch mal rüber gucken nach Amerika. Warum verdienen die NBA-Spieler mehr als die WNBA-Spielerinnen? Weil eben mehr Geld in diesem männlichen System ist. Und bei den Männern ist es aktuell leider genauso. Deswegen ist es in Ordnung, dass die Männer im Fußball aktuell mehr verdienen als die Frauen, auch wenn ich, nochmal, die Frauen, ihr macht genau dasselbe, ihr steckt genauso viel Effort, genauso viel Liebe, genauso viel Schweiß in diesen Sport rein und trotzdem ist es aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar, warum Männerfußballer einfach aktuell auch viel mehr verdienen als Frauenfußballer. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, es ist aus wirtschaftlicher Sicht aber aktuell einfach nur das Einzige, was man vertreten kann. Und deswegen ist ja diese ganze Debatte auch so aufgeladen worden, weil Alicia Lehmann meinte, ja guck mal, ich möchte genauso viel verdienen wie die Männer und dann 7-1 gegen eine Jugendmannschaft aus Luzern zu verlieren, das passt natürlich irgendwie nicht rein in die Storyline, weil sich dann natürlich auch viele einfach draufgeschmissen haben und gesagt haben, guck doch mal, die verlieren sogar gegen Kinder. Und haben einfach komplett außer Acht gelassen, dass diese Kinder, in Anführungszeichen, aber natürlich physisch auf einem ganz anderen Niveau sind.
Ja, und natürlich, es ist einfach noch auf einem ganz, 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 ganz anderen Niveau unterwegs. Aber lass uns bitte auch nicht vergessen, dass die Entwicklung, die der Frauenfußball nimmt, eine grundsätzlich positive ist in die Richtung.
Extrem positiv.
Ich sag halt auch, lass mal eher dafür sorgen, dass ein Cristiano Ronaldo keine 400 Millionen im Jahr verdient. Und eine Jule Brandt ist, glaube ich, gerade Topverdienerin bei der Nationalmannschaft. So, die verdient auch ihre 600.000 Euro im Jahr. Und wir wollen jetzt auch nicht so tun, als wären das Peanuts. So, die schafft es schon, mit dem Fußballspielen auszusorgen. Ja, sie ist Topverdienerin, das ist das absolut Höchste, was dann in der Nationalmannschaft aktuell drin ist. Aber die ist eine unfassbar gute Kickerin. Ich finde, das hat man jetzt auch bei der EM gesehen. Und du bist da auf einem Weg, dass du es auch schaffst, professionell Fußball zu spielen in der absoluten Elite. Und das ist eine Entwicklung, die war so vor 10 Jahren noch nicht abzusehen. So, und das ist eine sehr gute Entwicklung, die der Frauenfußball nimmt. Und ja, dann darf das Ding auch einfach mal ein bisschen Zeit haben. So, das muss nicht von jetzt auf gleich, okay, wir gehen von 2.000 Euro im Monat auf 4 Millionen im Monat hoch. So, das kann sich halt auch einfach alles mal ein bisschen staffeln und vielleicht normalisiert sich dann irgendwann, wobei ich da die Hoffnung aufgegeben habe im Männerfußball. Aber für den Frauenfußball muss man ja jetzt sagen, der neue Global Player Saudi-Arabien, der kümmert sich bestimmt toll um den Frauenfußball.
Ja, das... ja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird das Geld noch nie so schnell im Frauenfußball landen. Aber ja.
Ja, gut. Aber mein Gott, die Entwicklung, die das Ganze nimmt, ist, glaube ich, grundsätzlich positiv zu sehen. Und ich freue mich über ein geiles Turnier, was die deutsche Frauennationalmannschaft gespielt hat. Punkt. Damit können wir es
so machen. Boah, viel Frauenfußball jetzt wirklich hinten raus. Aber ist okay, wir haben die letzten Wochen gar nicht drüber geredet. Jetzt einmal alles raus. Jetzt kann uns kann niemand mehr vorwerfen, dass wir kein Content zur Frauen-EM machen.
Ja, und uns kann jetzt aber auch niemand mehr vorwerfen, dass wir nicht über die Tour de France reden würden. Ich habe natürlich nicht eine Etappe dieses Jahr gesehen, aber komm, gib uns mal einen Grundabriss. Wer sind gerade die Führenden? Wer hat das gelbe Trikot? Was ist das Spannendste? Wo sind wir gerade bei der Tour de France? Du darfst mal einmal Rundumschlag.
Also meine erste Rückfrage muss natürlich gleich nochmal sein. Du hast wirklich nichts mitbekommen. Du hast keine Ahnung, wer gerade Erster ist. Du weißt auch nicht irgendwie, ob wir gerade ein heißes deutsches Eisen irgendwie im Feuer haben, ohne jetzt zu googeln.
Nö, also deutsches Eisen weiß ich nicht. Wenn du mir den einen Namen von dem Führenden sagen wirst, dann werde ich den schon gehört haben. So, ich hatte die ganze Zeit irgendwie einmal einen Namen gehört, aber das habe ich mir auch einfach nicht gemerkt, weil es waren nicht Vingegaard und Pogacar. Da ist jemand anderes, der vorne gerade alles aufmischt.
Mhm. Und der vorne alles aufmischt, der ist tatsächlich Deutscher, Bengt. Also natürlich, Vingegaard und Pogacar sind in einer anderen Liga. Das ist der kleine Fehler gewesen. Pogacar auf 1, Vingegaard auf 2. Die sind auch schon beide vorne weg. Aber ja, wir haben unseren nächsten Superstar, denkt. Florian Lipowitz auf 3 ist okay. Drauf und dran, das erste Mal seit 2006 auf dem Podium zu landen. Also, dass ein Deutscher auf dem Podium landet, ist natürlich deswegen gerade auch derjenige, der in Deutschland den Radsport wieder so ein bisschen mobilisiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich war, wie gesagt, eh schon immer Tour de France-Fan und habe das super gerne geguckt. Aber wie gesagt, als Ulle damals gut war, war ich noch nicht geboren. Ich kenne das nicht, einen guten deutschen Radsportler zu haben. Wir hatten Emanuel Buchmann mal 2019, der dann am Ende auf 4 gefahren ist, aber das war so ein bisschen so ein Out-of-Nowhere-Ding. Und bei Florian Lipowitz, Mann, also man guckt dieses Rennen mittlerweile anders. Du fieberst wirklich auf einem anderen Niveau mit, weil du jetzt halt jemanden hast, also für den ich auch einfach krank bin. Ich gucke mir die Rennen an und fiebere so wirklich mit, wenn es an den Berg geht, und das macht so viel Spaß. Der Typ ist eine kranke Maschine, 24, fährt seine erste Tour de France, ist aktuell auf 3 und macht eigentlich keine Anstalten, da jetzt irgendwie einzubrechen. Ich klopfe mal auf Holz, weil heute und morgen sind dann die beiden Königsetappen. Da entscheidet sich's, da geht's nochmal in die Alpen. Aber ja, es ist ein bisschen schade, dass du das nicht mitbekommst, weil du bist ja für mich dann schon irgendwie ein Sportebenbild der deutschen Gesellschaft. Ich habe aber trotzdem, glaube ich, eigentlich schon das Gefühl, dass es viele mitbekommen, weil, Digga, die Tour ist wieder in.
Ja, okay, also wie gesagt, ich krieg's halt nur so am Rande mit, und es interessiert mich halt einfach auch leider wirklich wenig.
Ja, natürlich, ist ja okay.
Es ist schon über 4 Wochen oder knapp 4 Wochen, wie dann da gefahren wird, dass man da jeden Tag 4 Stunden Radsport hat. Es ist halt schon viel, so muss man dann schon sagen. Aber ja, okay, ich habe zumindest mal mitbekommen, dass da oben irgendwas passiert, was nicht normal ist. Gut, dass Pogacar und Vingegaard dann jetzt auch schon wieder alles dominieren und vor allem ja auch deutlich, ne? Also Pogacar jetzt, glaube ich, gerade 4 Minuten voraus, habe ich jetzt auch noch raus, weil ich es gegoogelt habe. Aber 9 Minuten hinterher ist dann der Florian Lipowitz, und der nächste steht bei 11. Also die 2 Minuten, da gibt es schon eine gute Chance, dass er das auch übers Ziel bringt, oder?
Ja, das ist halt dieses Ding. Tour de France wird über 3 Wochen gefahren. Das sind halt dann quasi auch diese Rennen, wenn du zum ersten Mal dabei bist, die anderen Grand Tours. Also du fährst keine 3 Wochen Rennen. Deswegen ist diese dritte Woche in den Alpen schon auch immer eigentlich Chaos, weil sich da dann schon auch immer noch mal viel, viel durcheinander wirbeln lässt. Aber der sah die letzten Tage auch eigentlich so stabil aus. Und man würde es ihm natürlich wünschen, dass er es schafft, dass er es durchzieht. Aber wie gesagt, heute Königsetappe, morgen dann auch nochmal. Das musstet ihr auch. Ich werde mir morgen, weil ich habe morgen Leichtathletikprüfung, ich werde aber probieren, mich nicht spoilern zu lassen und mir das Ding dann, also natürlich nicht das ganze Rennen, aber quasi die entscheidenden Anstiege Real Life reinzugeben. Und dann hoffe ich einfach, dass er es über die Zeit kriegt oder bringt. Weil das ist auch wieder das Geile. Tour de France war dieses Jahr bis dato eigentlich echt eine schöne Wetterveranstaltung. Und natürlich aber pünktlich zu den alten Etappen regnet es, ist es richtig kalt, ist es dann auch einfach so dieses schöne Schmuddelwetter, was eben auch nochmal Bewegung reinbringt. Deswegen als neutraler Zuschauer kann man sich da auf zwei richtig, richtig feine Tage freuen. Und ich finde auch ganz ehrlich, also zusätzlich noch zu diesem ganzen Lipowitz-Ding, und man könnte jetzt denken, ja gut, Pogacar ist wieder viel zu gut und Vingegaard auch, aber ist eben nicht ganz so gut wie Pogacar, finde ich dieses Jahr schon auch irgendwie geil, weil du so viele kleine Storylines noch hast. Es passiert so häufig, dass irgendwie so ein kleines Team mal als Ausreißerteam durchkommt und dann eine Etappe gewinnt und dann eben auch so neue Storylines geschrieben werden, wo jetzt nicht irgendwie die absoluten Superstars im Rampenlicht stehen. Deswegen, ja, also finde ich ganz ehrlich, Tour de France in diesem Jahr ist ein Big W. Um in der Jugendsprache zu bleiben.
Also, wenn du jetzt sagst, es wird richtig kalt, wie ist dann richtig kalt in den Alpen? Ist es so ein gerade Schmuddel-Düsseldorfer Wetter bei 18 Grad und Regen?
Das ist schon, das ist schon richtig kalt. Es sind auf jeden Fall schon, die sind ja, wie viele Höhenmeter sind das? So 2000, 2300? Also, da oben ist es dann schon richtig kalt. Also, es gab ja auch schon Jahre, wo die dann durch den Schnee gefahren sind. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wie kalt das heute wird, aber es ist auf jeden Fall. Ist nochmal ein anderes Metier. Wie, natürlich könntest du ja auch sagen, gut, wenn es jetzt super heiß ist, dann ist das für so einen Ausdauersport auch nicht so gut. Aber das bringt meistens immer nochmal ein bisschen extra Brisanz rein. Genau, deswegen mal gucken. Aber hoffentlich, das ist ja auch immer das Ding, wenn die Berge schnell hochfahren, dann werden sie die Berge auch wieder schnell runterfahren müssen. Wenn es da dann irgendwie nass und kalt ist, dann macht es das auch immer ein bisschen gefährlicher. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man merkt, ich freue mich wirklich extrem auf die letzten beiden Etappen. Und das ist dann auch, ich finde auch das Geile bei der Tour ist, weil ich gucke mir jetzt ja keine anderen großen Radrennen an. Ich gucke mir die Tour de France im Sommer an, aber ich gucke jetzt, keine Ahnung, nicht irgendwie die Vuelta oder den Giro oder irgendwie so zwei, drei Tagesklassiker. Und für mich passt das dann auch wieder. Ich bin 3 Wochen im Jahr bin ich Tour de France-Fan und dann reicht es mir auch wieder mit Fahrradfahren. Dann finde ich das geil. Aber deswegen bin ich da quasi voll bereit, jetzt noch die letzten beiden Tage all in zu gehen. Ja, und dann packe ich den Fahrrad-Nerd auch wieder in die Schublade und hole ihn dann nächstes Jahr wieder raus.
Aber wer ist denn unser Flo? Wer ist denn unser Florian Lipowitz? Was kann er besonders gut? Ist er gut am Berg? Ist er gut im Sprint? Oder was macht ihn besonders? Wo kommt er her? Was weißt du über ihn?
Ich habe mir tatsächlich auch jetzt so ein bisschen, ich habe einen Podcast natürlich gehört wieder, wo quasi ein ehemaliger Jugendtrainer von ihm auch erzählt hat, weil die Story kannst du dir auch nicht ausdenken. Biathlet gewesen, auch einer der Besten im Jugendalter quasi. Sich dann verletzt und quasi in der Zeit dann nicht laufen gehen können, sondern halt viel Rad gefahren in der Reha, was du eben machst. Und da dann irgendwann gemerkt, ey, okay, ich bin auch gar nicht so schlecht. Der fährt seit 6 Jahren professionell Fahrrad. Also wie gesagt, jetzt ist er 24. Der hat mit 18 angefangen, wirklich, wirklich Rennrad zu fahren. Und hatte aber scheinbar auch, und das ist jetzt quasi dann auch so ein bisschen durchgesickert, der war damals schon crazy, was die Ausdauerwerte angeht, weil darum geht's ja beim Fahrradfahren. Ich meine, jeder von uns kann Fahrrad fahren, aber was die da halt eben treten, mit wie viel Watt
manche
die da den Berg hoch...
Manche schlechter, möchte ich gerade mal einmal kurz noch einwerfen.
Ja, aber mit wie viel Watt die da hoch den Berg hochbrettern, ist schon enorm. Und dann ist es halt dieses Ding, die Tour de France ist ja dann auch schon so ein Rennen, mein Gott, da fahren 170 mit dabei, das ist ein ganz eigenes, also so ein Rennen hat eine ganz eigene Dynamik, deswegen die ersten 3, 4, 5 Etappen waren auch aus Lipowitz-Sicht nicht so gut, hat er dumm Zeit verloren, weil er einfach zur falschen Zeit mal nicht irgendwie vorne war und dann bist du irgendwie schnell abgehängt, obwohl du gar nicht vom Körperlichen her der schwächere Fahrer bist, aber weil du einfach, keine Ahnung, 1, 2 taktische Fehler gemacht hast. Und das passiert jungen Fahrern, die das erste Mal bei der Tour sind, jedes Mal. Und deswegen ist es eigentlich umso erstaunlicher, der ist das erste Mal da und kann trotzdem schon vorne mitfahren. Jetzt muss man nochmal die dritte Woche abwarten, weil die ist, wie gesagt, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, immer tricky, da wirbelt es eigentlich alles nochmal durcheinander, weil dein Körper ist nicht darauf ausgemacht, 3 Wochen in Folge jeden Tag 180 Kilometer zu strampeln. Aber
deiner vielleicht nicht.
Ja, deren Körper auch nicht. Das ist auch diese Bilder, kann ich mal. Also googelt gerne mal diese Fahrer. Ich glaube, das ist jetzt ja gerade wieder im Kommen. Ich glaube, Landa hat seine Beine gepostet, wie diese Beine aussehen nach 2,5 Wochen Fahrradfahren. Das ist krank. Da ist, also das ist ein Stück Fleisch, Adern durchtränkt, der Muskel guckt da jedes einzelne Mal raus. Also sieht nicht schön aus, aber merkt man auch, wie viel Effort die da einfach geben. Und ja, also ganz ehrlich, dieses Ding, du hast jetzt plötzlich wieder einen deutschen Fahrradfahrer, der wie Ole hoffentlich auch sauber ist.
Ja.
Das, also es bringt einfach eine neue Ebene rein. Das macht so viel mehr Spaß.
Ja, nö, das stimmt. Also es macht ja auch viel mit der deutschen Berichterstattung dann, ne? Also wird sich dann ja auch ganz anders 100%. Drauf fokussiert und dann erreicht es ja auch eine ganz andere Breite. Gerade konkurrierst du halt einfach mit der Frauen-EM, aber ich glaube, dadurch, dass die Natze dann jetzt auch raus ist, vielleicht switcht dann auch mal der Fokus ein bisschen rüber. Also man hat es schon immer mal wieder gesehen, aber ich fand, das war jetzt nicht die letzten Wochen das Fokusthema. Vielleicht haben wir da ja jetzt die Chance, dass nochmal ein bisschen was da dann auch drüber berichtet wird. Es gibt doch auch eine Tour de France Netflix-Serie, oder? Ist die auch noch laufend, so wie Drive to Survive?
Das ist crazy, Bink. Du hast mittlerweile Eisenmangel wie Dirk Fump in seiner Prime. Hör dir mal den Podcast letzte Woche an.
Das kann sein. Netflix, ich habe kein Netflix, Mann. So, deswegen bei sowas zone ich dann eher ein bisschen raus. Aber kann gut sein. Gut, also da können wir uns also auch auf die neue Staffel freuen, wo es dann auch um Flo Lipowitz geht.
Ja, können wir uns drauf freuen. Ich will dich jetzt nicht unter den Bus werfen. Wir haben letzte Woche, glaube ich, 15, okay. wir haben uns 15 Minuten über diese Art von Content drüber unterhalten. Haben dann natürlich gesagt, dass die Formel 1 das herausragend macht. Und dass bei der Tour de France jetzt ja auch so ist, dass da so geile Storylines gesponnen werden. Niklas Held guckt sich das jetzt an. Klingelt es irgendwo?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich war mir jetzt gerade nur nicht sicher, ob die viel. Also es hätte ja sein können, dass sie bis zur letzten Saison gedreht haben und das jetzt eingestampft haben. Wer weiß.
Ja, okay. Nee, aber vom Ding her ist es auf jeden Fall. Und weil du es gerade gesagt hast, die Zahlen sind, und so funktioniert denn dann auch Sport in der Medienlandschaft, die Zahlen sind unfassbar. Also ich glaube, da gucken jetzt, jetzt lass mich nicht wieder mit falschen Zahlen umherwerfen, aber ich glaube, jetzt hier die Königsetappe Dienstag hoch auf Mont Ventoux haben in der Spitze 3,5 Millionen geguckt. Das ist für Fernsehen mittags an einem Werktag ist das gigantisch. Das sind quasi tatsächlich... Also EM-Zahlen, wenn eben keine deutsche Mannschaft spielt.
Das sind Donnerstagabend 20.15 Uhr Tagesschauzahlen.
Ja, und genau deswegen, also die schaffen es schon, Tour de France und den Radsport wieder in den Mainstream zu packen. Und das ist geil, weil wie gesagt, nochmal, ich will jetzt wieder keine Doping-Diskussion aufmachen und das würde jetzt hier auch wieder den Rahmen sprengen. Aber ich finde, und da müssen wir auch mittlerweile mal irgendwann wegkommen, was vor 25, 30 Jahren irgendwie schiefgegangen ist, das darf nicht irgendwie jetzt immer noch Grund genug dafür sein, zu sagen, sowas gehört nicht in Mainstream und sowas gehört nicht ins Erste, sondern gehört dann irgendwie hinter Spartenprogramme. Nee, Mann, das ist ein absolutes Mainstream-Produkt. Guck dir mal die Tour de France in Frankreich an, da ist es das Produkt weil, mein Gott, natürlich ihre Rundfahrt, aber da spielen die französischen Fußballdamen jetzt nicht ansatzweise die Rolle, wie die Tour eben gerade die Rolle spielt. Und dass das in Deutschland jetzt auch, finde ich, in den letzten Jahren da wieder in ein anderes Rampenlicht gerückt worden ist, finde ich einfach nur richtig und finde ich gut.
Ja, das stimmt schon. Und da helfen aber auch deutsche Protagonisten, wie dann eben Florian Lipowitz. Also hilft den deutschen Medien da dann auch, Interesse aufzubauen, Identifikationsfiguren aufzubauen und Geschichten da drumherum zu erzählen, die dann tatsächlich auch die breite Masse erreichen. Wie viele Jahre noch, bis Florian Lipowitz Tour de France gewinnt?
Ja, kommt drauf an, ob er sich auch noch ein, zwei Epos reinschmeißen, knallen und kann. Keine Ahnung, aber der hat alles, um irgendwann zu gewinnen. Ich meine, der ist jetzt 24, ein Fahrradfahrer wird im Zweifel, aber der wird nochmal ein bisschen besser. Deswegen, warum denn nicht? Auf der anderen Seite musst du schon sagen, Pogacar ist, der ist ein Mutant. Das ist wirklich unfassbar. Vingegaard ist auch noch jung und ist auch eben extrem gut. Also es mangelt schon auch nicht an Konkurrenz. Aber bei so einer Tour kann alles passieren. Du musst einmal irgendwie über ein Steinchen fahren, dann bist du raus und dann sind plötzlich die Nächsten dran. Deswegen, der hat auf jeden Fall alle Anlagen, um vielleicht tatsächlich mal die Tour dann auch zu gewinnen.
Nun gut, also nächsten beiden Tage werden intensiv. Wann ist Finale? Sonntag?
Genau, Sonntag. Aber nächsten beiden Tage entscheidet sich die Tour. Das ist ja dann quasi, Sonntag ist meistens immer noch mal so ein bisschen ausfahren in Paris. Genau, aber jetzt Donnerstag, Freitag steht die große Entscheidung an, wer dann am Ende dann auch wirklich die wichtigen Plätze belegt.
Nun gut, also wenn ihr mit Martin über Tour de France reden wollt, dann spoilert ihn nicht, ihr Sacknasen. Also der freut sich da wirklich drauf und deswegen wird auch gut. Worauf ich mich freue, du bist Teil einer neuen Liga. Du bist Teil einer neuen Fantasy-Liga, die wir unter der Woche festgestellt haben. Weil ich habe es ja letzte Woche angeteased und ich habe es jetzt auch durchgezogen. Ich bin raus bei meiner alten Liga. Das ist mir dann doch zu wenig kompetitiv. Weil ich finde wirklich, wenn du nicht willst, dass der Verlierer bestraft wird, dann hast du selbst zu große Angst zu verlieren, ohne dass du irgendwas dagegen tun willst. Und das ist mir dann zu wenig kompetitiv. Und ich finde es gut, wenn man dann tatsächlich noch irgendwie einen kleinen Reiz dabei hat, dass man dann sagt, ja, okay, gut, ich bin jetzt gerade Letzter, das wird das wichtigste Spiel der Saison jetzt, ich muss da weg vom letzten Platz. Wenn ihr gute Vorschläge habt, was eine Bestrafung für die neue Fantasy-Football-Liga, jetzt habe ich es auch mal ausgesprochen, die neue Fantasy-Football-Liga, in der unter anderem Martin und ich mitspielen werden, sein können, dann slidet uns damit in die DMs. Ich hab Bock da auf irgendwelche witzigen Vorschläge, aber im Zweifel werden wir auch mit irgendwas uns irgendwas schon ausdenken. Das wird ganz gut. Ich freue mich drauf.
Ja, ich habe dir ja schon gesagt, ich habe das noch nie gespielt, aber ich nehme die Challenge an und guck mal, wie viele sind wir mittlerweile? Also wir
sind zwischen 8 und 10. Also
ja, okay, dann also einen werde ich schon hinter mir lassen. Das kriege ich hin.
Ich denke auch. Aber wird witzig. Also wir werden uns dann auch definitiv an den Wochenenden mal zusammensetzen und dann auch zusammen Fußball gucken. Und da musst du dann definitiv auch dabei sein, Martin. Also sonst ist Martins Go-To-Ausrede meistens eigentlich, dass er im Office unterwegs ist und es ihm dann einfach zu weit ist, diese 10 Minuten Roller zu fahren. Aber, sage ich ehrlich, diese Ausrede wird dieses Wochenende oder wird dieses Jahr nicht ziehen. Also every fucking Sunday wird ein Ding werden.
Ja, gibt ja ein Szenario, wie ich bald nicht mehr nur am Wochenende in Düsseldorf bin. Aber gut, dann soll's das für heute gewesen sein, wenn du nichts mehr auf deinem Zettel hast.
Nö, mein Zettel war von vornherein leer und ist auch nicht voller geworden.
Leerer als leer. Gut, dann nächste Woche wieder zur bekannten Uhrzeit. Wobei, muss ich mal gucken, nächste Woche bin ich bei der EM. Du ja auch. Vielleicht machen wir da ein bisschen EM-Special dann. Genau.
Ja, ach, müssen wir mal gucken. Also ich bin da auch definitiv am Start bei der EM. Freue mich auch drauf. Mal gucken, inwiefern wir dann euch mit hinter die Kulissen nehmen oder was auch immer. Aber irgendwas wird's geben.
Gut, für heute soll's das gewesen sein. Macht's gut. Tschüss.